Werbung. Leute, der Frühling ist da und ich habe richtig Lust auf satte Farben, die gute Laune machen. Und da kommt's wie gerufen, dass IKEA der Möbelserie Smostad ein buntes Update gegeben hat. Denn ab sofort gibt es viele neue Farben für die Fronten und Griffe der Smostad-Möbel. Smostad, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe es schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, das ist die beliebte Möbelserie, die mit dem Kind mitwächst. Also von der Komplettlösung fürs Babyzimmer mit Wickeltisch kann man das dann später umfunktionieren, den Wickeltisch zum Schreibtisch und so weiter. Also Smostad ist wirklich vom Babyalter bis zum Teenageralter hin geeignet. Und wenn man mal wieder frischen Wind im Kinderzimmer haben will, kann man dann zum Beispiel einfach die Farbe der Griffe von weiß zu orange oder gelb oder rosa oder grün ändern. Und zack, schon sieht das alles wieder ganz neu und fresh aus. Und man muss jetzt nicht groß irgendwie neue Möbel kaufen. IKEA hat stark darauf geachtet, dass die neuen Farben mit den anderen Möbeln gut harmonieren und sie sich gut miteinander kombinieren lassen. Und es ist wirklich für jedes Kindesalter die passende Farbe dabei. Und es gibt auch noch ein paar coole neue Accessoires für die Smostad-Serie, wie zum Beispiel die Box Jette Björn für mehr Stauraum, Organizer für Schubladen oder die cleveren Haken Let Head. Ich stehe ja total auf bunte Kinderzimmer. Und wenn es euch genauso geht, schaut mal rein bei IKEA, egal ob online oder im Store. Ich habe euch den Link zur Smostad-Serie auch wie immer in die Shownotes gepackt.
Werbung Ende.
Mama, Schlindia, Mama, yes, aber Fufu.
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Hallo, so schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast, neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, ich habe 2 Kids, der Mucki ist 5, seine kleine Schwester ist 2 und heute spreche ich mit euch über das Thema, was dir keiner vor dem Muttersein bzw. dem Elternsein sagt. Jetzt kommen die schmutzigen Geheimnisse des Elternseins ans Licht. Und ich stelle mir immer vor, dass diese Folge auch von ganz vielen noch nicht Mamas und Papas gehört wird, die dann vielleicht denken so, okay, so nach dem Motto, will ich das wirklich? So wie wenn du so wie 10 Jahre alt bist und du bist auf der Kirmes, auf irgendeinem Volkspark und gehst in so ein Geisterhaus rein und am Eintritt vor der Türe bist du noch so ängstlich und denkst dir, traue ich mich das wirklich? Werde ich Angst haben vor dem, was ich in diesem Geisterhaus erlebe? Packe ich das? Komme ich am Ende da heil raus? Und wenn es dir jetzt so geht und du vielleicht gerade hier eingeschaltet hast und noch keine Kinder hast und jetzt meinst so, okay, jetzt will ich mir wirklich die Wahrheit anhören. Du wirst die Wahrheit hören. Du wirst die ungefilterte, gnadenlose Wahrheit übers Elternsein hören. Ich habe so viele, so geile und so wahnsinnig ehrliche Nachrichten von euch bekommen. Und ich erzähle euch natürlich auch ganz ehrlich meine Gedanken zu dem Thema. Was hat mir niemand gesagt, bevor ich Mutter wurde? Ich muss schon jetzt lachen, weil ich müsste die Frage eher andersrum stellen. So, was hat man mir eigentlich gesagt, bevor ich Mama wurde? Was wusste ich eigentlich vorher? Und das ist eigentlich schneller zu beantworten als all das, was mir niemand gesagt hat. Genau, darüber sprechen wir heute ganz ehrlich. Ich freue mich schon total auf die Folge und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit damit. Und ich freue mich wie immer, wenn dir Hi Baby gefällt, dass du es abonnierst, mit 5 Sternen bewertest. Egal, wo auch immer du den Podcast hörst, vielleicht auch einen Kommentar zu der Folge da lässt. Auf Spotify kann man das ja jetzt machen. Also ich lese das super, super gerne. Ich freue mich da sehr drüber. Und es hilft einfach dem Hi Baby Podcast enorm, wenn er abonniert wird, wenn er bewertet wird, weil es dann einfach im Algorithmus sichtbar ist und der Podcast dann so ein bisschen besser gerankt wird und dadurch häufiger gehört wird und dadurch meine Arbeit mit diesem Podcast auch weiterhin funktionieren kann, ne? Weil wenn ihn niemand hört, dann kann ich hier nicht weitermachen. Also vergesst das nicht. Abonnieren, bewerten, folgen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. So, was hat mir niemand vor dem Mama-Sein gesagt? Und ich habe es ja vorhin schon im Intro gesagt. Ich habe mir eher so, dieses Thema war übrigens ein Wunsch von einer Hörerin, die meinte so, Isa, darüber muss man einfach mal eine Folge machen, weil ich bin jetzt Mama geworden und ich denke mir, man hat mir einen Scheißdreck vorher gesagt. Ich bin hier in diese Mama-Rolle reingeworfen worden und denke mir so, what the fuck? Was passiert hier eigentlich und warum redet da niemand drüber? Und dann habe ich mir gedacht, Gott sei Dank hast du vorher einen Hi-Baby-Podcast gehört. Da weißt du dann eigentlich genau Bescheid. Und ich habe ja auch immer wieder Hörerinnen und Hörer, die mir schreiben und sagen, Isa, ich habe noch keine Kinder, aber ich höre deinen Podcast in Vorbereitung darauf. Und ich weiß jetzt genau, was auf mich zukommt. Und es ist mega cool, wie ehrlich du bist. Und ich kann jetzt auch schon anderen Mama-Freundinnen voll gut helfen, weil ich durch deinen Podcast voll Bescheid weiß. Und das finde ich immer ein mega großes Lob an den Podcast hier, weil ja, also das ist ja auch so mein Bestreben mit dem Podcast, ehrlich zu sein. Weil mir ging es ja genauso, als ich Mama wurde, habe ich mir auch gedacht, was ist denn jetzt eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Ich habe irgendwie, also ja, meine Realität war vor dem Mama-Werden so, dass einem dieses Mama-Sein, dieses ein Kind zu bekommen, ein bisschen so schön verpackt wird wie in einem Märchen. Ne? Das ist so ein bisschen wie in diesen schönen Hollywood-Liebesfilmen, die ich mir gerne reinziehe, wenn ich meine Tage habe und dazu esse ich ein Stück Schoki nach dem anderen und dann ist so dieses spannende, schöne sich kennenlernen und sich verlieben mit ein paar Hochs und Tiefs. Und dann hört es ja eigentlich auch auf. Ne? Also dann ist ja das Happy End und sie lebten glücklich bis an den Rest ihres Lebens. Und dieses ganze sie lebten glücklich bis an den Rest ihres Lebens wird ja dann nicht mehr erzählt. Und ich finde, bei Mama sein ist es so ein bisschen so ähnlich. Dir wird ganz viel über die Schwangerschaft erzählt. Es wird auch viel über die Geburt geredet. Aber das ist dann so, ja gut, und dann hast du halt ein Baby. Ja, aber was passiert eigentlich dann danach? So, was passiert, wenn du aus dem Krankenhaus rausläufst und dein Frischgeborenes in seinem Autositz ins Auto reinschnallst, dich reinsetzt und losfährst? So, dann beginnt ja das Abenteuer. Aber da hören eigentlich die meisten Erzählungen ja irgendwie schon auf und es wird dann sehr vage. Und für mich war das wirklich so, Mama werden, ein Kind bekommen, ein bisschen wie so ein rosa-rotes Märchen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich also viele Babys und viele, so, ja, was ich über das Mama-Sein wusste, habe ich so aus meiner Umgebung wahrgenommen. Aber das ist ja so das, was man in der Öffentlichkeit sieht. Also das ist das, was du vielleicht aus deiner Verwandtschaft ziehst, von Familienmitgliedern, wenn du mal einmal im Jahr irgendwie ein Familientreffen hast und dann ist da irgendwie eine ältere Cousine und die hat schon ein Baby und du siehst es 4 Stunden an diesem einen Tag und denkst danach so, oh Mann, wie süß. Ja, die hat so ein süßes kleines Baby. Das hat eigentlich die ganze Zeit geschlafen und dann wurde es gestillt und dann waren die beiden mal weg. Und dann kamen sie wieder und hat es wieder geschlafen. Oh Mann, ey, cute, ne? Dass die vielleicht weggingen, weil die Mama sich gedacht hat, boah, ey, ich ertrage das Geschrei jetzt nicht vor den ganzen Familienmitgliedern und brauche jetzt irgendwie Ruhe mit meinem Kind. Und dass sie da vielleicht heulend irgendwo im Schlafzimmer eingesperrt war und an sich selbst gezweifelt hat oder so, das kriegst du ja gar nicht mit. Also so war es zumindest bei mir. Also ich hatte wirklich so ein total weich gewaschenes, rosarotes Bild vom Elternsein, vom Mama-Sein. Ich habe auch überhaupt nicht reflektiert. Also ich finde ja, oft kriegt man ja auch so eine sehr ehrliche Sichtweise auf das Mama-Sein, wenn man seine eigene Mama anguckt und die Beziehung und sich mal überlegt, ja, wie war unsere Beziehung? Wie ist unsere Beziehung? Wie oft haben wir uns gefetzt? Wie rede ich über meine Mama? Wie denke ich über meine Mama? Wie war unser Zusammenleben bisher? Ja, das ist halt auch Mama sein oder also Papa sein, Eltern sein. Kann man jetzt ja genauso auch auf den Papa beziehen. Und dann wird es schon mal so ein bisschen realistischer. Und je mehr Freundinnen man jetzt auch hat, die schon eigene Kinder haben, wird es ja auch noch mal realistischer. Aber bei mir ist es eigentlich so gewesen, dass ich nur dieses Wissen hatte, wie ist es so von älteren Familien, also so von älteren Verwandten, die man ab und zu mal sieht. Oder auch, wenn man irgendwie in der Stadt ist oder man ist im Stadtpark oder man ist in einem Café und sieht dann halt Babys und Mamas. Und man sieht die halt oft nur so für ein paar Minuten vielleicht. Aber dann hat man so dieses Bild, ne? Da prägt sich einfach so ein Bild im tief, tief, tief im Unterbewusstsein. Wie ist es, ein Kind zu haben? Und das sieht so entspannt und friedlich aus meistens. Vielleicht ist es ja auch so, dass unser Gehirn ganz absichtlich diese negativen Erlebnisse mit Babys rausfiltert. Vielleicht habe ich die auch gesehen, nur einfach nicht wahrgenommen, sondern wollte nur so das Positive sehen. Und ich denke, man kriegt wirklich so ein bisschen mehr mit, wenn man ja junge Mütter, junge Familien ein bisschen genauer beobachtet und auch mal genauer hinschaut im Alltag und vielleicht dann auch sieht, ja, wie sieht die Frau eigentlich aus, ne? Hatte die in der Frühzeit, sich die Haare zu machen? Sieht die müde aus? Ist die glücklich, ne? Ist die gestresst? Kippt die gerade ihren Kaffee im Kaffee einfach nur so runter oder nippt die da ganz genüsslich dran und ist sie eine der wenigen, die das gerade ganz genüsslich macht oder machen das alle so? Also man kriegt schon, finde ich, über genaues Beobachten ein ehrlicheres Bild mit. Ich denke mir auch oft so meine Geschwister, ich habe ja 3 jüngere Geschwister und ich denke mir oft so, hey, ihr habt echt gute Startvoraussetzungen, wenn ihr Eltern werdet, weil ihr relativ ehrlich durch mich auch mitbekommt, wie es ist, Kinder zu haben. Und trotzdem glaube ich, dass sie nicht das ganze Bild ist, wie denn auch, ne? Also natürlich haben sie nicht das ganze Bild, weil auch die sehen mich ja, also ich meine, so wir sind jetzt, in der Regel sehen die mich jetzt auch nur so ein paar Stunden am Tag, wenn wir uns halt besuchen und wir sind jetzt auch schon ein paar Mal miteinander im Urlaub gewesen, maximal eine Woche, aber da, finde ich, kriegt man schon auch viel mit, wenn man die Augen aufmacht. Ne? Die haben dann auch mitbekommen, wir waren immer schon stundenlang wach, bevor sie aufgewacht sind. So. Sie sind um 10 Uhr verschlafen aus ihren Hotelzimmern rausgekommen. Da war für uns schon gefühlt Nachmittag. Ne? So, oh, wollen wir mal frühstücken gehen? Und wir dann so, ja, alles klar, wir machen dann ein zweites Frühstück. Oh, das Kind hat ja gar keinen Hunger, der Mucki hat ja gar keinen Hunger. Ja, der hat ja schon vor 2 Stunden gefrühstückt. Oder so, ne? Ist ja, also man kriegt schon ein bisschen was mit, aber so wirklich, ich meine, ja, also da kann man ja wirklich bei Adam Riese beginnen, ne? Schwangerschaft. Was kriegt man eigentlich über eine Schwangerschaft mit? Alter, Geburt, Geburtsschmerzen. Das war so ein großes Ding, wo ich dachte, da hat mich niemand drauf vorbereitet. Vor allem hat meine Mama mir immer total gut zugeredet und gemeint, Isa, Geburt und Geburtsschmerzen, das ist echt was, das kriegst du hin. Das war echt nicht so dramatisch bei mir. Und ja, klar, das ist nicht angenehm, aber es ist kein Ding des Unmöglichen, du kriegst es hin. Und dann habe ich die erste Geburt gehabt und dann hatte ich auch die zweite Geburt mit meiner Tochter und ich habe das ja auch schon in dem Geburtsbericht dann im zweiten erwähnt. Es war nicht weniger schmerzhaft als bei der ersten Geburt. Es war einfach, also ich finde, eine Geburt ist einfach jedes Mal eine Grenzerfahrung. Und zwar wirklich, in der ich als Mama, als werdende Mama, an mein Limit gekommen bin und irgendwo an einem Punkt dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. ich kann einfach nicht mehr. Jetzt ist Hilfe, ne? Hebamme, Hilfe, es geht nichts mehr. Und das habe ich meiner Mama gesagt. Meinte so, ey, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir war mit mir und mit meinem jüngeren Bruder. Aber ich fand eine Geburt, also das war schon, das war das Heftigste und Schmerzhafteste, was ich in meinem Leben bei weitem jemals durchgemacht habe. Und dann hat sie mit der Wahrheit rausgerückt und meinte, ja, Isa, aber hätte ich dir das von Anfang an in diesem Ausmaß und in dieser Detailheit, ne, so erzählt, hättest du vielleicht keine Kinder bekommen, hättest du vielleicht zu große Schiss davor gehabt. Und das wollte ich nicht. Und du hast es doch überlebt, ne? Es ist doch gut gegangen, hat doch geklappt. Und deswegen hat sie mir das schön geredet. Also sie wollte mich eigentlich damit supporten und mich unterstützen und mir einfach so ein gutes Gefühl geben und mir so zeigen, so hey, das schaffst du, ne? So mental, mich mental einfach positiv darauf einstimmen. Aber sie hat schon selbst auch gesagt, ja, bei mir war das genauso. Aber das sage ich dir jetzt im Nachhinein und im Voraus, hätte ich dir das einfach so nicht gesagt, weil ich hätte es nicht gut gefunden oder sie hätte ja kein gutes Gefühl dabei gehabt, mir so Angst zu machen, mir zu sagen, ja, es gibt einen Moment, wenn du dein Kind auf die Welt kriegst, da denkst du, du stirbst jetzt. So war es bei meinem Sohn. Da habe ich auch echt gedacht, also ich habe einmal kurz gedacht, ich sterbe jetzt, ich schaffe das nicht mehr. Habe ich bei meiner Tochter nicht mehr gedacht. Das war zumindest nicht mehr so. Weil ich wusste, okay, ich bin ja beim Monkey auch nicht gestorben. Aber ja, das war schon mal so das Erste, wo ich dachte, boah, wieso spricht da niemand drüber? Das Nächste, wo ich mir denke, warum spricht da niemand drüber, ist so, Freizeit? Ich finde es so krass, dass man keine Freizeit, also Freizeit, das ist so ein Wort, das ist so ein bisschen, ne, als hätte ich früher in der Schule, da habe ich Französisch gelernt, wie viele Jahre, 5, 6 Jahre Französisch gelernt, dann ewig lang kein Französisch mehr gesprochen, gelesen, gehört und irgendwann spricht jemand auf Französisch und du denkst dir, hey, ich müsste diese Sprache eigentlich kennen, ich müsste eigentlich verstehen, was die Person sagt, aber du merkst, da ist nichts mehr da. So ein bisschen ist es mit mir mit dem Thema Freizeit. So, ich weiß noch vage, was Freizeit eigentlich ist. Ich kann mich noch vage an die Zeit vor den Kindern erinnern, als ich Samstag und Sonntag einfach machen konnte, was ich wollte. Fing mit Ausschlafen an, entspannt frühstücken und dann einfach den Tag dahin plätschern lassen und das machen, in dem Moment, auf was man Bock hat. So, ja. Nee, Freizeit war auch was, wo ich wirklich dachte, pff, was ist hier eigentlich los? Also, wie intensiv es ist, wenn man Kinder hat. Und dass man die halt einfach 24/7 hat. So, es klingt so banal. Aber man kann sich diese Intensität, finde ich, was das wirklich bedeutet, diese Belastung für einen auch, also für das eigene Energielevel, fürs eigene Wohlbefinden, vor allem einfach in den ersten Babyjahren und dass es auch einfach Jahre sind, dass es nicht so ist, so ja, du hast jetzt, wie zum Beispiel im Job, ne, ihr habt irgendwie beruflich, ist ein Abgabetermin und es heißt so, Leute, die nächsten 3 Wochen werden knackig. Die nächsten 3 Wochen müsst ihr über eure Grenzen gehen, ihr müsst vielleicht auch Überstunden machen, ihr müsst vielleicht auch mal am Samstag reinkommen, aber dann haben wir es geschafft, ne? Das ist nicht, beim Elternsein sind das halt nicht ein paar Wochen, sondern beim Elternsein sind das einfach mal Jahre. Also das erste Jahr ist sowieso, finde ich, richtig knackig, aber auch so das zweite und das dritte ist einfach sehr, sehr kräftezehrend und sehr, sehr anstrengend. Und ich habe mir jetzt auch für diese Folge, also in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir auch überlegt, ja, wieso war mir das nicht bewusst? Und ich habe mir da auch gleich gedacht, ja, eigentlich kann man einen nicht aufs Elternsein vorbereiten. Es ist einfach so. Also man kann einem nicht in Theorie nahe bringen, wie es sein wird, Eltern zu sein. Und ich finde, das ist so ein generelles Thema mit Theorie und Praxis. Und man kann da jetzt auch niemanden dafür verantwortlich machen. So, ey Mama, warum hast du mir nicht erzählt, wie verdammt schmerzhaft so eine Geburt ist? Oder ja, meine lieben Freundinnen hier um mich herum, warum habt ihr mir nicht erzählt, wie intensiv und wie krass es ist, ein Kind zu haben? Ja, so, wie auch? Also wie hätten sie mir das erzählen können? Und andererseits auch direkt noch hinterhergeschoben die Frage, was hätte es denn geändert? Vielleicht hätte ich mir dann, oder höchstwahrscheinlich hätte ich mir dann gedacht, oh, ja, bei euch ist es vielleicht so, ne? Vielleicht bist du dauermüde, vielleicht bist du völlig am Limit. Ja, bei mir wird das anders sein, weil ich bin eine entspannte Mama, ich werde es voll drauf haben, meine Kinder werden ultra cool sein, ne? Also, was hätte es gebracht, mir die Wahrheit zu sagen? Zum einen hätte ich es einfach nicht nachvollziehen können und zum anderen hätte ich wahrscheinlich das so ein bisschen, ja, einfach mir gedacht, naja gut, das ist halt deine Realität. Und genau das ist es eben. Also ich finde, man muss Dinge ganz, ganz häufig selbst erleben, damit man sie verstehen kann. Das ist ja bei ganz vielem einfach so generell der Fall. Ich kann dir nicht erklären, wie es sich wirklich anfühlt, in der Achterbahn zu sitzen und Achterbahn zu fahren. Ich kann dir in der Theorie nicht erklären, wie die beste neapolitanische Pizza der Welt für mich geschmeckt hat. Ich kann dir nicht erklären, wie schrecklich es mir ging, als ich Magen-Darm hatte. Du kannst es dir anhören, du kannst dich vielleicht ein bisschen reinfühlen und gleichst es aber immer mit deiner Gedankenwelt ab, mit dem, was dir zur Verfügung steht. Und ich glaube, genau das ist es. Du vergleichst diese Infos mit dem, was dir zur Verfügung steht. Und wenn du noch keine Kinder hast, ich weiß nicht, Eltern regen sich da immer tierisch oder oft tierisch drüber auf, wenn man sowas sagt. Aber ich finde, es ist halt einfach so, wenn du keine Kinder hast, dann ist das wie ein, ja, vielleicht wie ein Königreich, das dir verborgen ist. Du kannst das nicht nachfühlen, du kannst es nicht nachvollziehen. Und deswegen, dir fehlen einfach diese Gefühle, die du damit in Verbindung bringen kannst, weil du die noch nicht erfahren hast. Und deshalb ist es so schwierig, Leuten, die noch keine Kinder haben, auch das Ausmaß des Elternseins nahe zu bringen oder die das fühlen zu lassen. Und deswegen fühlen wir uns, glaube ich, auch alle so, hallo, warum hat mir das niemand erzählt, ne? Weil du das davor nicht verstanden hättest. Also man hätte es dir erzählen können und du hättest es einfach nicht richtig einordnen, nicht richtig einschätzen können, vielleicht auch in der Intensität nicht richtig verstehen können, so. Wenn man sagt, ja, boah, also wenn du Kinder kriegst, du bist einfach die ersten 3 Monate, wenn du jetzt so ein Kind hast, das einfach normal nicht gut schläft. Es gibt ja diese Kinder, die kommen auf die Welt und schlafen gleich richtig toll, richtig gut. Dann bist du sehr, sehr gesegnet. Und dann gibt es ganz, ganz viele Babys, die schlafen einfach richtig schlecht am Anfang und machen die Nacht zum Tag und wollen alle 40 Minuten Milch trinken und so weiter. Und du weißt, ja, okay, am Anfang ist Schlafen Thema. Aber du weißt nicht, wie es sich wirklich anfühlt, wenn du so richtig krassen Schlafmangel hast, weil du es noch nie davor erlebt hast. Du kannst es einfach nur dann fühlen. Und das Lustige, finde ich auch, ist, man vergisst das wieder, oder? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie ist diese krasse Müdigkeit? Wie fühlt es sich nochmal an, wenn man 3 Monate lang einfach irgendwie nur 4 Stunden am Tag schläft und den Rest des Tages auf Hochtouren läuft, weil man ein High-Need-Baby hat, kann ich mich selber kaum mehr reinfühlen. Und ich hatte neulich auch so ein spannendes Erlebnis. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen und wir haben uns nachmittags getroffen und ich kam 5 Minuten oder sogar 10 Minuten zu spät und habe mich dann bei ihr entschuldigt und meinte so, oh, es tut mir total leid, ich bin ein bisschen zu spät. Aber mein Sohn hat mir noch ewig lange 1000 Bilder zeigen müssen, die er aus seinem Kindergartenrucksack rausgeholt hat. Und ich musste mir alle Bilder einzeln anschauen. Und deswegen kam ich erst später los als geplant. Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte so, ach ja, stimmt, ist das eigentlich für deinen Sohn okay, dass er jetzt 2 Stunden allein daheim ist? Also kriegt er das jetzt hin? Und dann habe ich sie kurz angeschaut und mir gedacht, wow, krass. Du denkst tatsächlich, dass ich meinen 5-jährigen Sohn jetzt alleine 2 Stunden zu Hause lassen kann, um mit dir einen Kaffee trinken zu gehen. Das ist deine Realität, das ist dein Bild von Elternsein. Ich konnte das gar nicht, also das war so, für mich war das so fern, dass sie das überhaupt denken konnte, dass ich mein Kind alleine lasse. Nein, natürlich nicht. Ich habe einen Babysitter organisiert, der auf mein Kind aufpasst in der Zeit, damit wir Kaffee trinken können. Beziehungsweise bei uns ist der Babysitter unser Au-pair. Aber das bezahlen wir ja auch, ne? Also ich bezahle einen Menschen, der auf mein Kind aufpasst, damit wir Kaffee trinken gehen können. Das ist das, was ich gebe, um mit dir Kaffee trinken zu können. Ich lasse nicht mein Kind einfach allein, um mit dir Kaffee trinken zu können. Ganz zu schweigen davon, dass ihr ja noch eine 2-jährige Tochter habt, die hat sie irgendwie vergessen in dem Moment. Und das war so, ja. Aber wie soll sie es auch wissen, ne? Also, wie soll sie sich da reinfühlen? Wie soll sie das verstehen können? Und hey, vielleicht gibt es ja tatsächlich in ihrem Umfeld 5-jährige Kinder, die 2 Stunden allein daheim sein können. Vielleicht ist es ja auch wieder eine Besonderheit bei unserem Sohn, weil er Autist ist, dass das noch nicht geht. Das kann ich ja auch selber immer nicht einschätzen, weil ich habe ja auch nur meine Realität. Und in meiner Realität ist es ja auch nicht möglich. Und da kann ich euch auch nochmal so was Lustiges dazu erzählen. Es ist ja auch immer, also es ist halt alles unfassbar individuell und es hängt auch einfach ganz krass von dem Kind ab, das man bekommt. Und ich war jetzt mit meiner Mama ein paar Tage über Ostern im Urlaub. Und dann haben wir Eis gekauft für die Kids und ich habe meiner Tochter so das Eis im Kinderwagen in die Hand gedrückt und bin dann weitergefahren und dann musste ich auch so lachen und habe auch meiner Mama gesagt, hey Mama, weißt du, wenn ich früher, als ich die kleine Murmel noch nicht hatte, wenn ich da Eltern gesehen habe, die ihrem 2-jährigen Kind ein Eis in die Hand gedrückt haben, und dann einfach das Kind damit im Kinderwagen sitzen haben lassen oder das Kind damit haben laufen lassen, dann war das für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin völlig fassungslos davor immer stehen geblieben und dachte mir, wie könnt ihr eurem Kind ein Eis in die Hand drücken? Das lässt es doch sofort fallen, das dreht es doch gleich um, das wird doch gleich alles auf den Klamotten liegen. Ihr könnt danach euer Kind waschen, den Kinderwagen waschen. Warum habe ich das gedacht? Weil ich davor nur die Realität von meinem Sohn kannte. Und mein Sohn hat einfach eine extreme motorische Entwicklungsverzögerung durch seinen Autismus. Mein Sohn kann heute noch mit seinen fast 6 Jahren nicht so gut ein Eis essen wie seine 2-jährige Schwester. Meiner Tochter kann ich jetzt ein Eis in die Hand drücken, sogar auch ein Eis am Stiel. Und ich weiß, der Kinderwagen ist danach nicht so, dass ich ihn durch die Waschanlage schieben darf, sondern ja, vielleicht muss ich hier und da ein bisschen putzen, aber easy, kein Problem. Mit meinem Sohn war das eine Vorstellung, das war unmöglich, das ging nicht. Also wenn der ein Eis bekommen hat, dann mussten wir uns irgendwo hinsetzen und ich musste ihm das Eis halten, weil er hätte es einfach, manchmal lässt er auch einfach Dinge los, ne? Er lässt es einfach fallen. Seine Hand kann das Eis einfach, versteht nicht, dass sie sich geschlossen halten muss, um das Eis festzuhalten. Und dann fällt das Eis runter, dann tut das mit seinen Händen wieder hoch und, ne, also Chaos, pures Chaos. Und das konnte ich mir auch nicht vorstellen, bis es plötzlich das Selbstverständlichste der Welt wurde, als ich meine Tochter bekam und mit meiner Tochter plötzlich dachte so, ja, natürlich gebe ich ihr das Eis in die Hand, weil die wird es halten. Die kann das. Und das habe ich auch schon letzten Sommer. Da war sie 1,5. Sie konnte das schon mit 1,5 und mein Sohn, ja, kann das mit 5 noch nicht. Also so individuell und so unterschiedlich ist es. Und deswegen bringt es auch gar nichts, dir sagen zu lassen von anderen Leuten, wie das Mama-Sein sein wird. Weil die werden dir nur sagen, wie ihr Mama-Sein ist, wie ihr Kind ist und wie sie als Mama sind. Aber es ist halt einfach so unfassbar individuell. Also es ist halt dein Kind, es ist deine Realität, es ist deine Wahrnehmung. Es ist ja auch so, ne, was ist für dich anstrengend? Was ist das, was dir irgendwie im Gedächtnis bleibt bei deiner Babyzeit? Was ist das, woran du dich erinnerst? Was ist deine Realität? Und du könntest einmal in das Leben deiner besten Freundin reinschlüpfen mit ihrem Kind und würdest trotzdem was völlig anderes erzählen als deine beste Freundin. weil du bist du und sie ist sie und ihr habt völlig andere Erfahrungen, andere Lebenswerte, vielleicht auch andere Einstellungen, andere Limits, was Stress betrifft, was vielleicht auch Chaos betrifft oder Unordnung oder Sauerei am Tisch. Ne? Eine kann sagen, boah, mein Kind hat immer eine Riesensauerei am Tisch veranstaltet und das waren dann vielleicht drei Kleckse, wo du denkst so, ja, das kann man ja jetzt nicht wirklich als Sauerei bezeichnen. Und eine andere sagt dann, ja nö, Essen war eigentlich immer easy, aber ihr Limit von easy ist vielleicht ein ganz anderes und du würdest diesen Tisch sehen und würdest dir denken, ach du Schande, kannst du einmal renovieren danach in diesem Esszimmer. Und für deine Freundin ist es, ja mei, die paar Kleckse Tomatensauce ist doch nicht schlimm. Ja, die wische ich erst gar nicht weg, weil morgen kommen da wieder welche dazu, das wische ich nur einmal am Sonntag. Wie heißt es? Da gibt es so diesen harten Wasserstrahl, mit dem man so im Frühjahr so Moosbefall von irgendwelchen Einfahrten und so hart Wasserstrahl. Ihr wisst, was ich meine. So, manchmal denke ich mir einfach so, wie so ein, das Esszimmer einmal so in Glassichtfolie einkleiden, wie Dexter das macht, wenn er seine Opfer tötet. Diese Serie Dexter, vielleicht habt ihr die auch gesehen. Ich habe die gesuchtet damals, als die rauskam. Wann war das? Vor 10 Jahren oder? Ist schon länger her. Naja, einmal so alles schön in Klarsichtfolie einkleiden, dann mit dem, ich würde immer sagen Heizstrahler, aber das ist nicht das Wort, mit dem Wasserstrahl einmal so und dann einfach wieder so alles abziehen und dann hast du wieder so ein frisches Esszimmer. Was mir zurzeit immer wieder durch den Kopf geht, wo ich mir denke, wow, das war mir vorher einfach nicht bewusst, ist auch das Ausmaß des Elternseins. Das finde ich zurzeit so krass. Und da denke ich zurzeit immer wieder drüber nach. Also ich konnte mir einfach vorher nicht ausmalen, was es für ein Ausmaß hat, ein Kind zu bekommen. Das ist so ein bisschen so wie, wie groß ist das Universum? Stell dir mal die Größe des Universums vor und stell dich mal dir im Vergleich dazu vor. Stell dir das mal vor, ne? Wie groß ist es? Ja, können wir uns nicht vorstellen. Es ist einfach unvorstellbar groß. Und ich denke immer wieder jetzt, ja, die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist eigentlich so eine kleine. Das ist ja oft nicht mal rational. Es ist einfach so dieser Wunsch, dieses Gefühl. Ist ja auch in unserer Biologie so drin. Wir wollen ja unsere Art erhalten, dass ich sage so, boah, ey, irgendwie einfach Bock, ein Kind zu kriegen. Ich habe Lust, Mama zu sein. Aber dann dieses Ausmaß, die Intensität, die Abhängigkeit, die Erschöpfung, das Ständige sich kümmern müssen. Und aktuell habe ich halt auch viele Gedanken in Bezug auf unseren Sohn, dass ich mir denke, was, wenn er niemals ausziehen möchte? Was, wenn er nicht wie andere Kinder mit 18, 19, 20 in eine WG ziehen wollen oder in eine eigene Wohnung und irgendwie eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer anfangen. Was, wenn es einfach anders kommen wird bei ihm? Was, wenn er bei uns zu Hause einfach wohnen bleiben möchte oder er einfach auf unsere Hilfe im Alltag angewiesen ist? Dieses Ausmaß. Was, wenn ich mit meinem Sohn, der vielleicht dann 35 Jahre alt ist, noch immer regelmäßig in Urlaub fahre? Das sind ja auch Dinge, also wenn du generell das Ausmaß, was Elternsein bedeutet, wenn du ein Kind mit Behinderung hast oder ein Kind mit Besonderheit hast, das ist es nochmal ein ganz, ganz anderer Stiefel. Das ist ja wohl klar, ne? Das kann man auch nicht mit einem normal entwickelten Kind vergleichen, in keinster Weise. Ich habe ja auch eine gute Freundin, mit der habe ich jemanden im Autismus-Special eine Podcast-Folge gemacht und zum Thema sekundären Autismus. Deren Tochter hat einen seltenen Gendefekt und die macht sich einfach auch Gedanken, weil ihre Tochter ist einfach im Pflegefall und wird es wahrscheinlich ihr Leben lang bleiben. Und die hat vor 2 Jahren, glaube ich, als ihre Tochter 5 war oder so, hat die mit ihrem Mann ihr Testament auf eine ganz besondere Art und Weise geschrieben, weil ihre Tochter hätte, glaube ich, gar nicht so das erben können von ihnen, weil sie eben nicht geistig nicht diese Reife erlangen kann, laut aktuellem Stand, ne, um erbfähig zu sein. So, und dann musste sie sich darum kümmern und die fragt sich einfach aktuell auch, was wird mit unserer Tochter passieren, wenn wir tot sind? Wer wird auf unsere Tochter aufpassen? Also das ist nochmal ein komplett anderes Ausmaß. Ist aber natürlich auch nicht die Regel, weil in der Regel kommen die Kinder gesund auf die Welt, Gott sei Dank. Aber das ist einfach auch nochmal so eine Sache, wo ich mir denke, so boom, ja, völlig, da geht nochmal so eine völlig andere Tür auf, auch der Abhängigkeit, auch dieses, weil mein Mann und ich, wir reden ja auch oft drüber, oh, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann machen wir wieder das und dann machen wir wieder das und dann können wir das machen und da freut man sich irgendwie auch schon so auf der einen Seite so ein bisschen jetzt drauf. Ja, und auf der anderen ist jetzt aktuell so manchmal so ein Fragezeichen dabei und ich denke mir, wird es das geben? Ja, natürlich wird es das geben, ne? Also zur Not können wir ja auch unseren Sohn zu Freunden mal geben. Also ich glaube auch nicht, dass er so, mein Gefühl sagt mir immer noch, dass der seinen Weg gehen wird, dass er sein Ding machen wird und dass der das alles ganz gut und ganz toll hinkriegt. Aber, ne, es ist halt immer dieses Aber da. Aber was, wenn nicht? Aber was, wenn mein Gefühl nicht mich täuscht? So, das weiß ich halt nicht. Das kann ich nicht mit Sicherheit behaupten. Und ich habe mir jetzt auch für diese Folge die Frage gestellt, wenn meine beste Freundin mich fragen würde, Isa, erzähl doch mal, wie ist es, Kinder zu haben? Klär mich doch mal bitte auf. Alle sagen, oh, hätte ich das vorher gewusst und hätte ich das vorher gewusst. Ich möchte gerne vorher genau Bescheid wissen. Also sag mir mal bitte, Isa, wie ist es, Kinder zu haben? Ich würde sagen, wenn du ein Kind hast, erscheint dir dein Leben vor dem Kind komplett belanglos. Und der Sinn fehlt, für mich zumindest. Also ich schaue jetzt mit meinen Kindern immer wieder so auf diese Zeit vor den Kindern zurück und ich weiß, wie glücklich und erfüllt ich war und was ich für coole Dinge gemacht habe. Und trotzdem ist es vom Gefühl her jetzt einfach, wenn ich aus dem Jetzt sozusagen in die Vergangenheit blicke, dann denke ich mir so, boah, Kind, ne? Ich war ein sorgenfreies Kind. Und erwachsen, also ich finde, ich wurde auch erst erwachsen durch das Kinderbekommen. Natürlich habe ich davor ein Leben eines Erwachsenen geführt. Ich bin zur Arbeit gegangen, ich habe mich komplett selbst um meine Finanzen gekümmert, ich habe alles für mich selbst besorgt, ich war komplett selbstständig, bin alleine in verschiedene Länder gereist und so. Ich war erwachsen, aber irgendwie war ich doch echt noch ein Kind. Und ich bin erst erwachsen geworden durch meine Kinder und durch die Entscheidungen, und die Erlebnisse und die Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe durch meine Kinder. Und ich würde halt auch zu ihr sagen, mit Kindern hat alles einen Sinn. Also alles, was ich mache, hat plötzlich viel mehr Sinn und viel mehr Bedeutung, weil ich mir so unterbewusst auch jedes Mal denke, ich bin ja das Vorbild für meine Kinder und meine Kinder schauen sich an mir total viel ab. Wie lebt man? Wie ist man als Frau? Wie geht man mit bestimmten Situationen um? Und all das zeige ich ja unbewusst durch jedes Handeln, das ich tue, meinen Kindern und präge dadurch ja ein Menschenleben oder zwei, um genauer zu sein. Und dadurch kann das eigene Leben plötzlich unfassbar bedeutsam werden, weil, hey, vielleicht wird dieser kleine Mensch, den du da gerade großziehst, irgendwann eine Erfindung machen, die die Welt verändert. Also es wird Menschen geben, die die Welt mit ihren Erfindungen weiterhin verändern werden. Und vielleicht ist es genau dein Kind und genau deshalb, weil es durch dich Dinge gelernt hat, die es dazu bringen, diese Erfindung zu machen. Ne? Also so, klar, Kinder zu bekommen ist das Beste und Tollste und Krasseste, was man tun kann. Wieder finde ich, das ist meine persönliche Meinung, und es hat halt wahnsinnig viel Bedeutung einfach und Gewicht. So. Es ist eine totale Abenteuerreise. Also du musst mutig sein, du musst stark sein. Du wirst deine tiefsten Tiefen erleben, die krassesten Krisen, aber eben auch deine höchsten Höhen, weil du eine Liebe erfährst, die reiner, purer, echter, erfüllter nicht sein kann. Aber auch dein Leben wird komplett anders sein. Es ist ja auch erwiesen, dass sich das Gehirn von Frauen während der Schwangerschaft verändert. Also du wirst zu einem anderen Menschen. Du bist nicht mehr der Mensch, der du vor deiner Schwangerschaft warst. Und man sagt ja auch, es wird nicht nur ein Baby geboren, es wird auch eine Mama geboren. Aus einer Frau wird eine Mama. Und die ist einfach ein bisschen anders oder vielleicht auch sehr anders als die Frau, die sie davor war. Du wirst deine Zeit anders nutzen. Du wirst viel mehr über dich und das Leben nachdenken. Vieles wird beschwerlicher. Reisen, spontane Trips, Freunde treffen, weggehen, feiern, Zeit für dich. Aber du bekommst dafür ein Zuhause. Also für mich ist es so, durch meine Kinder hat meine Seele in unserer Familie eine Heimat gefunden. Es ist wirklich so, meine Kinder haben mir eine Heimat oder ein Zuhause geschaffen. Diese Familienbande, wo ich weiß, komme was wolle, egal was sein wird, wir halten zusammen und wir helfen einander und wir sind füreinander da. Und wenn ich alt und krank sein werde, dann sind meine Kinder da, im Normalfall. Und es ist einfach das Gegenteil von Einsamkeit. Ja, was ist das Gegenteil von Einsamkeit? Familienverbundenheit, Verwurzelung, Heimat, so zusammen, Gefühl von Zusammengehörigkeit irgendwie. Und ich finde es ja auch so schön, deine Kinder bekommen wieder Kinder. Und das sind dann deine Enkelkinder. Und auch die werden für dich da sein. Also du schaffst mit deinem Kind einfach, du sorgst auch für dich selbst im Alter und sorgst dafür, dass du vielleicht hoffentlich auch Enkelkinder bekommst, die dich irgendwann besuchen werden, so wie ich jetzt meine Oma besuche oder auch für meine Oma sorge oder an meine Oma denke oder wenn man hört, hey, die Oma braucht das und das, dann ja, gucken auch die Enkelkinder, dass die Oma das und das halt kriegt. Und das ist natürlich der Best Case. Es gibt viele Familien, da ist es anders. Viele Frauen, die haben Probleme mit ihren Eltern oder mit der Mama, keinen Kontakt mehr zur Familie. Und da denke ich mir halt, das ist halt was, was ich als Mama auch ganz maßgeblich mitbestimmen kann. Was für ein Verhältnis ich zu meinen Kindern haben werde, wie ich zu meinen Kindern sein werde und was für eine Beziehung ich dann zu meinen Kindern auch aufbauen werde. Ja, also ich glaube, das würde ich, so in der Art würde ich das zu meiner besten Freundin sagen. Ich habe jetzt noch so viele Nachrichten von euch zum Thema, was ihr nicht wusstet, bevor ihr Mama wurdet, die möchte ich auch unbedingt noch vorlesen. Also steigen wir ein in den virtuellen Kaffeeklatsch und ich starte einfach mit der ersten Nachricht. Ich würde sagen, wie die ganze Identität von vor der Geburt mit allen ihren Aspekten wie Ehefrau sein, Freundin sein, Tochter sein, Arbeit, eigene Hobbys und Interessen, Freizeit, Lebensziele und so weiter, einfach verschwindet oder auf ein Minimum zusammenschrumpft, während man sich um so ein kleines Wesen kümmert, was mit all seinen Bedürfnissen vor den eigenen steht. Aber auch, dass die eigene Identität Stück für Stück zurückkommt, je älter und je selbstständiger das Kind wird. Ja, das ist in der Anfangszeit auf jeden Fall so. Deine Identität, genau, die all das davor ausgemacht hat, zück! Wird einmal kurz absorbiert, auf 5% reduziert und die anderen 95% sind Mama sein von einem kleinen Wesen, das sich noch nicht um sich selbst kümmern kann. Das ist schon krass. Die nächste schreibt, der Widerspruch zwischen dem mich manchmal fast zerreißenden Autonomieverlust und dem gleichzeitigen unglaublich starken Bedürfnis nach der Nestwärme meiner Familie. Verstehe ich zu 100%. Ja, und ich glaube, das hat auch was, das verstehst du nur, wenn du es erlebt hast. Dass das ein Widerspruch ist und dass es keinen Sinn ergibt, wenn du dich noch am Tag aufregst, dass deine Kinder nur an dir dranhängen und du einfach mal wieder Freizeit haben willst und am Abend wenn dein Mann dir anbietet, mit den Kindern ins Bett zu gehen und du kannst auf dem Sofa mal schlafen, um in Ruhe zu sein. Und du sagst, nö, also ich bring sie doch ins Bett, ich leg mich doch wieder zwischen beide rein. Und ja, das macht keinen Sinn, das ist totaler Widerspruch, aber ich verstehe es absolut. Dass es okay ist, wenn man sein Baby nicht auf den ersten Blick liebt und nicht alles sofort intuitiv richtig macht. Ich habe sehr lange, in Klammer circa 8 Monate, gebraucht, um in meiner Mutterrolle anzukommen. Ich habe mich immer sehr schlecht gefühlt, weil ich die erste Zeit nur als stressig empfand und nicht genießen konnte. Ich habe ein High-Need-Baby, vielleicht ist das der Grund. Jetzt bin ich endlich in meiner Mutterrolle angekommen und genieße die Zeit mit meinem Sohn so gut ich kann. Ach, wie schön. Ja, und lass dir gesagt sein, das wird jetzt immer besser. Das ist ja auch das Mantra meiner Mama in Bezug auf Eltern oder auf Mama sein. Meine Mama sagt mir auch immer, Isa, das wird immer nur noch besser. Es wird immer besser, immer besser, immer besser. Und wenn du mal so alt bist wie ich und du hast eine Tochter, die hat selber dann schon 2 Kinder, dann wirst du es gar nicht fassen können, wie schön das Leben sein kann, was du mit deiner Tochter unternimmst. Ne? Jetzt waren wir ja wieder im Osterurlaub zusammen und sie meinte auch, ja, wenn ihr das mal früher jemand gesagt hätte, so als ich vielleicht noch ja, so ein 4-jähriges, widerspenstiges, kleines Biest war, das ständig allen Leuten irgendwelche Ausdrücke an den Kopf geworfen hat und wo sie sich in Grund und Boden geschämt hat. So, ich war ultra frech als Kind, sagt meine Mama auch immer. Ja, und wenn man ihr damals gesagt hätte, so in 30 Jahren wirst du mit deiner Tochter Urlaub machen und die wird dich in richtig schöne Hotels einladen und du darfst als Oma mit deinen Kindern spielen. So, das hätte sie sich nicht erträumen können. Sie sagt halt immer, ja, Mama sein wird immer besser und immer besser und immer besser. Ja, schon schön. Was dir keiner vor dem Muttersein sagt: Umgang mit unerwünschten Ratschlägen und Erwartungen. Seit der Geburt unseres 4 Monate alten Sohnes fühle ich mich oft überfordert und irritiert durch die gut gemeinten, aber oft unerwünschten Ratschläge und Vorschläge von Familie und anderen. Zum Beispiel werde ich dazu gedrängt, Date Nights zu machen, damit die Schwiegereltern oder Bekannte babysitten können. Oder mir wird gesagt, dass es einfacher wäre, das Baby mit der Flasche zu füttern, obwohl ich das Stillen liebe. Selbst über zukünftige Urlaube und Ausflüge mit unserem Baby wird bereits ohne meine Einbeziehung spekuliert. Es hat mich schockiert, wie taktlos und teilweise egoistisch andere über mich und mein Baby entscheiden wollen. Immer unter dem Vorwand, das Beste für uns zu wollen, ohne uns zu fragen, was wir eigentlich wollen. Obwohl mein Motto immer Go with the flow war, fällt es mir schwer, allen gerecht zu werden. Jetzt arbeite ich daran, Nein sagen zu können, es mit Humor zu nehmen und ruhig zu bleiben, weil mein Partner und ich letztendlich diejenigen sind, die die Entscheidungen für unser Baby treffen. An alle Mamas da draußen, ihr wisst am besten, was gut für euch und euer Baby ist. Dann hat sie noch ein Herz-Smiley dazu gemacht. Ja, ne? Das ist auch so. Also das finde ich auch so krass, wie man plötzlich aus dem Privaten raustritt und so ein bisschen wie so nicht auf dem Präsentierteller, sondern so freiwillig irgendwie ist. Also mit einem Baby auf dem Arm spricht dich auch jeder an und ganz viele Menschen interagieren plötzlich mit dir. Wenn du noch keine Kinder hast, dann bist du echt so in deinem eigenen Kosmos. So, ja, störe meine Kreise nicht, ne? Und niemand stört deine Kreise. Aber wenn du mit einem Baby unterwegs bist und das Baby ist vielleicht auch so nicht am Schlafen, sondern ein bisschen anstrengend, gerade am Schreien oder so. Oh mein Gott, ne? Jeder mischt sich ein. Rote Ampeln. Der Horror. Mein absoluter Horror. Ja, weil irgendjemand quatscht dich an, irgendjemand hat einen Ratschlag, irgendjemand hat eine Idee. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Sohn an der roten Ampel stand und der hat geweint und dann hat eine gemeint, ihm sei wahrscheinlich zu warm, weil er eine Mütze anhat und es wäre doch eigentlich echt heiß. Der andere meinte, der will aus dem Kinderwagen raus, es soll auf den Arm und ich dachte mir nur so, Alter, ist das gerade euer Ernst? Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, ne? Aber ja, so ist es. Du bist plötzlich freiwillig und so Familie und Erziehungssache wird plötzlich so ein Gesellschaftsding und jeder meint, da eine Meinung oder eine Idee zu haben. Ich glaube, die allermeisten meinen es echt gut und reden halt aus ihrer Erfahrung heraus. Also ich denke, wenn dir jemand eine Date Night anbietet, dann machen die das wirklich aus reinster Liebe für dich und deine Familie, weil sie das Beste für euch wollen. Weil sie sich wahrscheinlich so sehr Date Nights gewünscht haben, als ihr Kind so klein war und sie niemanden hatten. Oder sie das so sehr zu schätzen wussten, als jemand kam und sie eine Date Night haben konnten. Aber dass es euch vielleicht ganz anders geht und ihr mit einem 4 Monate alten Baby noch gar nicht von dem weg wollt, das vergisst man dann vielleicht auch schnell. Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich war ziemlich die Letzte in der Familie und meinem Freundeskreis, die Kinder bekommen hat. Nie, aber echt gar nie, wurde über Symphyseschmerzen, Lustlosigkeit oder Hämorrhoiden in der Schwangerschaft gesprochen. Spätestens da wusste ich, dass mich noch so einiges erwarten wird, was Eltern nicht erzählen. Und tatsächlich scheinen meine Kinder die ersten zu sein, die 24/7 an mir kleben, nicht schon nach 4 Wochen durchschlafen, nicht zuhören können und sehr gefühlsstark sind. Ich verstehe auch gar nicht, warum man nicht ehrlich sein kann. Ist der Druck so groß, das beste Kind zu haben und die besten Eltern zu sein? Mein Mann und ich sind beide total transparent und da gibt's immer wieder die Situation, dass dann in einer Runde doch noch das eine oder andere aus anderen Familien ans Licht kommt. das kenne ich auch. Ja, also ich denke, bei vielen ist es auch gar nicht so negativ, also dass man irgendwie das beste Kind haben möchte oder die besten Eltern sein will, sondern dass man andere nicht abschrecken will. Also ich denke manchmal, wenn ich so ehrlich einfach abkotze darüber, wie anstrengend das jetzt gerade ist, dann denke ich mir oft auch so, boah, nee, also gerade wenn ich zum Beispiel vor meinen Geschwistern abkotze, ne, vor meinem Bruder, wo ich immer denke, der ist jetzt auch im Alter, wo dann bald mal das erste Kind kommen könnte, dann denke ich mir oft so, oh shit, ne, ich will den ja nicht abschrecken. Ich will dem ja nicht so, dass er, ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand, den ich lieb habe, durch mich denkt, boah, scheiße, ey, puh, ja. Hoffentlich kriege ich das hin, weil Elternsein ist ja echt heftig, ne? Ich sehe das ja an der Isa. So, das will man nicht. Man möchte den anderen einfach den bestmöglichen Start ins Elternsein ermöglichen. Und ich glaube, dazu ist auch eine gewisse Naivität einfach erforderlich, dass man nicht schon denkt, boom, 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 boom. Beispiel, ich hatte in meinem Geburtsvorbereitungskurs mit dem Mucki eine sitzen, die war Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation. Und die hat einfach schon sehr, sehr viel Schlimmes gesehen und erlebt, was mit Frühgeburten, ne? Also auch Babys, die einfach unter deinen Fingern wegsterben, die schlimmsten Infekte haben, die schlimmsten Operationen haben. Und die hatte so wahnsinnige Angst während ihrer Schwangerschaft, weil die einfach so viel wusste. Und da war ich so dankbar über meine Naivität, weil ich das alles nicht wusste, weil ich hatte keine Ahnung, ne, was alles passieren kann, was es alles für Komplikationen während der Schwangerschaft, während der Geburt geben kann. Also ich finde, ganz oft ist so eine gewisse Naivität auch sehr, sehr hilfreich. Nächste Nachricht. Hey Isa, mir hat niemand vorher gesagt, wie groß die Verantwortung wirklich ist und was die Gefühle und Emotionen der Kleinen bei und in uns auslösen. Ich bin an manchen Tagen so gerädert und kaputt, weil ich mein Kind von einem Emotionsausbruch zum nächsten begleite. Oh Mann, ey. High five hier mal in Gedanken. Und dann ja trotzdem noch meine eigenen Themen habe, an denen ich arbeiten will. Mein Anspruch ist es aber auch nicht, mein Kind mit seinen Emotionen allein zu lassen, wie es mir oft geraten wird. Zum Beispiel, lass sie doch bocken, die wird schon wieder ankommen. Oder sie muss lernen, mit ihren Emotionen allein klarzukommen. Hab ja an mir selbst gemerkt, wie super das funktioniert hat. Not. Das verstehe ich auch sehr, sehr gut. Nächste Nachricht. Wie viele schöne kleine Momente man mit seinem Kind im Alltag erlebt. Herz-Smiley dazu. Meine Tochter ist 1,5 und bevor sie geboren ist, habe ich bei anderen schon immer bemerkt, dass es häufig nur um das Negative geht. Als ich mich vor kurzem mal wieder bei einer Freundin, die noch keine Kinder hat, über das lästige Schlafthema beschwert habe, ist mir bewusst geworden, was für ein furchtbares Bild vom Elternsein das bei noch kinderlosen Freunden eigentlich hinterlässt. Ich glaube, wir sollten häufiger über die Momente mit unserem Kind reden, die uns glücklich machen. Dann könnten wir dieses Glück mit unserem Gegenüber teilen, statt vor dem Leben mit Kind abzuschrecken. Oh, so schön. Ja, ne? Also viele, also ich kenne viele, die sagen so, boah, ich hätte das gerne vor dem Elternsein gewusst, also wie hart es wirklich ist, so. Die hätten sich da mehr von diesen negativen Erzählungen gewünscht. Und ich finde es gerade total schön, auch mal zu lesen, dass es Leute gibt, die sich gerne mehr Positives vor dem Elternsein gewünscht hätten. Also auch voll schön. Eine andere schreibt, jetzt 2,5 Jahre später, muss ich sagen, habe ich mir unter Mama sein irgendwie immer nur diese Babyphase vorgestellt. Gemütlich einen schicken Buggy durch den Park schieben, ein stylisches Tragetuch und ein schlafendes oder quietschvergnügtes Baby. Alles, was sonst dazu gehört, viel Weinen als Neugeborenes, Stillprobleme, schlaflose Nächte, 1000 Kita-Infekte, dieser immense Mental Load als arbeitende Eltern. Das hat gedauert, bis wir uns hier gut eingespielt hatten und all diese Phasen annehmen konnten. Ich weiß nicht, ob es niemand gesagt hat oder ob ich es einfach nicht hören wollte. Auch zum Beispiel zum Thema Babyschlaf habe ich mir vorher ganz naiv null Gedanken gemacht. Aber eine Sache, die alle sagen und man sich trotzdem vorher auch nicht richtig vorstellen kann, wie sehr man so ein kleines Wesen lieben kann, was es für eine wahnsinnige Bereicherung ist und wie sehr es dich mit deinem Partner zu einem Team macht, wenn man die schwierigeren Phasen gemeinsam meistert. Das ist auch total schön. Und hey, mal ganz ehrlich, ich finde es richtig gut, dass du dir ganz naiv null Gedanken zum Thema Babyschlaf gemacht hast. Meine Therapeutin hat immer gesagt, machen Sie sich erst dann Gedanken darüber, wenn es eintritt. Weil es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es nicht eintritt. Und dann haben Sie sich völlig umsonst die ganzen Gedanken gemacht. Also das finde ich auch einen sehr guten Rat, wenn es ums Thema Babysein geht. Dass man sich einfach null Gedanken davor macht und erst wenn es dann so ist, ja, dann kannst du dich einlesen und dir Gedanken machen. Aber vielleicht hast du ja ein Baby, das voll gut schläft. Trotz aller anstrengenden Umstände des Elternseins, wie fehlende Me-Time, Schlafmangel, Zukunftsängste, ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden, dass es für mich persönlich am anstrengendsten ist, inmitten unserer kinderfeindlichen Gesellschaft zu leben und zu erziehen. Das merke ich an vielen unterschiedlichen, unterschwelligen negativen Kommentaren. Man ist für viele nur noch die Mutti, die keinen Anspruch mehr auf Karriere hat. Dann hättest du ja keine Kinder bekommen müssen oder dafür hättest du nicht studieren brauchen. Selbst von kinderlosen Freundinnen höre ich ständig Kommentare wie zum Beispiel, Mann, ist es im Hallenbad heute Abend voll, warum sind noch so viele Kinder hier? Wenn ich Kinder hätte, wären die schon längst im Bett. Ja, das ist auch sehr wahr, ne? Fällt mir auch immer wieder auf, wie kinderfeindlich Deutschland eigentlich ist und wie unerwünscht es ist, wenn ein Kind Geräusche von sich gibt. Es ist so häufig so, jetzt wieder bei uns im Hotel beim Frühstücken, im Frühstückssaal, da wurde geflüstert, im Flüsterton haben sich die Menschen unterhalten und meine Kinder waren die einzigen, die einfach in der normalen Lautstärke gelebt haben, ne? Und, oh, ich mag nochmal ein Ei und Igitt, das schmeckt nicht. Ich mag jetzt aufstehen, ne? Die haben durch den ganzen Saal, hat man die gehört. Und die anderen haben aber ständig zu ihren Kindern so, pscht und leise und sei doch nicht so laut, ne? Und ich denke mir so, hey, das finde ich ganz schlimm, wenn man Kindern die ganze Zeit den Mund verbietet und die nicht laut sein dürfen. Ja, vielleicht stört das viele Menschen, aber das sind einfach Kinder. Und Kinder, die müssen ja nicht schreien, aber flüstern müssen sie doch auch nicht, oder? Und wenn die im Hallenbad Freude haben und lachen und da rumtollen, ist doch schrecklich, dass sich da manche Leute da drüber stören. Ach, ja. Okay, nächste Nachricht. Ich bin bald Mama von 2 Mäusen. Der Große ist 3 und die Babymaus kurz vor der Geburt. Wovor keinem einer was gesagt hat? Die emotionale Reise. Man weiß ja, dass man starke Gefühle und Emotionen für sein Kind hegt. Aber in welchem Ausmaß diese dann nach einer Geburt und während sie wachsen und größer werden, in einem selbst auch heranwachsen, ist enorm. Man ist auf dieses Gefühlskarussell meist selbst nicht vorbereitet und in manchen Situationen auch definitiv überfordert. Aber am Ende jeden Tages sieht man ein Lächeln im Gesicht der Mäuse und ist einfach nur geerdet und glücklich. Oh. Ja, Kinder erden auch unfassbar, oder? Kinder erden enorm und machen enorm glücklich. Das können wir doch auch mal so festhalten. Und jetzt habe ich noch ein paar letzte Nachrichten. So, und ein paar kurze, knackige Nachrichten habe ich auch noch für euch. Was mir niemand vor dem Mutterwerden gesagt hat. Die immense Verantwortung, der Kampf um Me-Time, wie wichtig Me-Time doch ist, der Neid unter Eltern, wie stark eine Mama wirklich ist, was Mom-Shaming wirklich ist, Kind krank und selber krank, Next Level, der persönliche Tod, die Wäscheberge und wie viel von dieser Wäsche die eigene, aber von den Kindern verschmierte Kleidung ist. Dass du irgendwann realisierst, es gibt kein Frei mehr. Dass Feiertage so viel anstrengender sind mit Kindern und trotzdem so viel schöner. Wie krass die 24 Stunden Verfügbarkeit und Fremdbestimmung im ersten Jahr ist. Schlafmangel. Wie sich Prioritäten verschieben und wie unwichtig manche Probleme von früher plötzlich werden. Dass man auch viel alleine mit dem Kind ist. Oh ja, das stimmt. Das stimmt vor allem im ersten Jahr, ne? Da ist mir plötzlich erst aufgefallen, dass alle meine Freundinnen arbeiten Vollzeit und ich als Einzige mit Kind daheim hock und ja, nichts Richtiges zum Tun hab mit dem Kind. Wie körperlich es wird. Kopfnuss, hauen, beißen und so weiter. Oh, wie sehr man sich gerade anfangs in der neuen Rolle verlieren kann, schreibt eine. Wie heftig es sein kann, wenn man selbst krank ist und nebenher noch Kinder bespaßen muss. Ja, das ist wie heftig es manchmal sein kann, ne? Das kann einem auch keiner davor sagen, das kann man nicht nachvollziehen. Dass es Babys gibt, die bereits in der ersten Nacht nur weinen und es einen komplett fertig macht. Wie ambivalent Elternsein ist, sobald das Kind da ist. Wie sehr die Partnerschaft darunter leidet. Wie verschieden doch jedes Kind ist. Dass man sich nur noch Sorgen macht. Dass das Herz vor Liebe übergehen kann. Was bedingungslos wirklich heißt. Wie gefangen man sich oft fühlt und wie krass meine fehlende Autonomie auf mich wirkt. Dass nicht alle Babys im Auto sofort einschlafen. Dass es Babys gibt, die einfach nicht stillen wollen. Und für mich das Wichtigste, die Wochenbettdepression. Ganz klar Schlaf und wie schwierig Beikosteinführung sein kann. Dass die To-Do-Liste nie mehr abgearbeitet sein wird. Wie anstrengend es wirklich ist. Wie krass anstrengend es ist, wenn man selbst als Elternteil krank ist. Das haben viele von euch geschrieben. Wie man mit seinen eigenen Gefühlen plötzlich konfrontiert wird. Wie schön die Zeit sein kann. Bei uns motzen alle immer nur über ihre Kinder. Dass sich Kinder gegenseitig auch mal verletzen und es nicht immer nur harmonisch ist. Die ständige Sorge um Gesundheit und Unversehrtheit der Kinder. Das sind Ängste, die du vorher einfach nicht kanntest. Dass Stillen so kompliziert und schmerzhaft sein kann. Genau, viele haben auch übers Stillen geschrieben, lese ich hier auch immer wieder. Dass fremde Menschen dich oder deine Erziehung plötzlich beurteilen und kritisieren. 2 Kinder gleich 4-facher Aufwand. Schlafen haben ganz viele geschrieben. Autonomieverlust haben ganz viele geschrieben. Wie sich Wehen tatsächlich anfühlen. wie traumatisierend eine Geburt sein kann. Dass ich nie wieder alleine auf die Toilette gehen werde. Nie wieder. Nie wieder. Dass man dauerkrank ist, genau, wieder hier schlafen, Geburt, krank sein. Ja. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir vor dem Mama-Sein einfach so gut wie gar nichts übers Mama-Sein wussten, oder? Das ist einfach so ein Buch mit 7 Siegeln und das ist ein sehr individuelles Buch. Niemand von uns bekommt dasselbe Buch. Niemand wird dasselbe erleben und empfinden wie wir. Und deswegen kann man einem halt auch einfach nicht sagen, wie es sein wird als Mama, wie du sein wirst als Mama. Und ich finde auch tatsächlich, was vorhin eine geschrieben hat im virtuellen Kaffeeklatsch, so, dass sie so drüber gelacht hat, wie naiv sie war. Das passiert mir ja auch oft. Ich lache ja auch oft drüber, wie naiv ich eigentlich an alle möglichen Dinge rangehe mit Kind. Im Nachhinein ist das, glaube ich, auch ein ziemlicher Joker, den man hat. Weil oft, ja, ich denke, oft würde es einem Angst machen, wenn man das vorher alles wissen würde. Und man würde sich vielleicht dann gar nicht so drauf einlassen. Und vieles passiert aber auch bei dir gar nicht, was bei anderen passiert. Und deswegen ist es halt so, ja, jede von uns bekommt ein leeres Buch mit 7 Siegeln in die Hand, wenn sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Oder wenn das Paar, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, den Test in den Händen hält. Und dann geht das Buch von jedem von uns los. Ne? Seite für Seite füllt sich das. Und das ist ja auch bei jedem anders. Also es ist bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin genau anders als bei dir. Und es wird bei niemandem dasselbe Buch sein. Und trotzdem ist es eine Reise, die sich absolut lohnt. Ich glaube, da können wir alle übereinstimmen, oder? Es ist eine Reise, bei der wir, glaube ich, bei jedem, der das überlegt, sagen würden, trau dich und mach das. Und ja, man braucht vielleicht einfach eine gewisse Menge an Menschen, die einem helfend zur Seite stehen, wenn es mal hart wird. Also man braucht einfach ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Altes indianisches Sprichwort, das so wahr ist. Aber dann ist es ein Abenteuer, dass es sich allemal lohnt. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid, teilt sie mit Freunden, schickt sie einer guten Freundin weiter und folgt dem Podcast auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer. Abonniert Hi Baby sehr, sehr gerne. Am Mittwoch gibt es wieder einen kurzen, lustigen, spannenden, aufschlussreichen Community-Talk. Ich weiß noch nicht, was das Thema sein wird. Das picke ich immer super spontan raus. Ich habe aber schon eine Menge an Themen. Ihr habt schon super, super tolle Themenvorschläge geschickt. Da stellt eine Hörerin eine Frage und ihr dürft alle auf diese Frage antworten. Immer dienstags auf Instagram dürft ihr die Frage der Hörerin beantworten und ich lese dann die Antworten gesammelt im Community Talk am Mittwoch vor. Der kommt mittwochabends um 18 Uhr kommt der raus. Und ansonsten gibt es nächsten Sonntag ganz regulär eine neue Folge. Ich habe Nicola Schmidt interviewt. Ihr wisst schon, die Gründerin des Artgerecht-Projekts, die dieses mega tolle Erziehungsbuch Erziehen ohne Schimpfen geschrieben hat und Artgerecht, das Babybuch Artgerecht, das Kleinkindbuch Artgerecht, das Geschwisterbuch und so weiter und so fort. Und sie hat jetzt ein neues Buch rausgebracht. Das ist, glaube ich, wenn die Folge online geht, das ist gerade erschienen, glaube ich. Da geht es um das Thema Schulstart. Artgerecht Schule. Wie begleiten wir unsere Kinder artgerecht in diesem neuen Lebensabschnitt? Da habe ich mit Nicola drüber gesprochen. Das war wie immer ein mega tolles Interview mit Nicola. Ich hatte ja Nicola schon ein paar Mal hier im Hi-Baby-Podcast. Sehr, sehr bereichernd und inspirierend. Hört unbedingt in diese Folge rein. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.